Dominik stöhnt hier vor mir wie ein alter Mann. Bevor wir anfangen, was ist los, Dominik?
Mein Körper tut so weh.
Warum? Ist das Sport oder was ist los?
So viel Sport gemacht, dann übers Wochenende. Es gab ein Basketballturnier.
Hab ich gesehen,
in Erfurt.
Bei dir auf Instagram, ja.
Da habe ich mitgemacht. Es ist quasi halt, all die Kartensammler und so sind zusammengekommen, haben ein richtig geiles Event. Das ist jetzt das zweite Jahr, wo sie es gemacht haben. Ich habe jetzt schon zugestimmt für nächstes Jahr, dass ich es auch wieder mache. Und du spielst halt ein Turnier, quasi 5 gegen 5, komplett normales Basketballspiel, 5 Minuten Halbzeiten jeweils. Und du hast halt dann so 6 Spiele und so. Wir sind Siebter geworden. Aus 8, also.
Let's go! Hey,
ich hatte so
du warst dabei, also.
Ich hatte einen Punktedurchschnitt von irgendwie 6 oder 7 Punkte pro Spiel. Also, hab mich relativ gut geschlagen,
okay,
für das ich nicht ein Baller bin. Hab natürlich den Shooting Sleeve angehabt.
Ich hab's gesehen, ey. Er stand da wie der größte Luka Doncic der NBA.
Ich war inspiriert von Giannis quasi. Ich hab so ein Unterhemd angehabt und hab wirklich eine Seite weggeschnitten und die andere so ein bisschen vor den Bizeps. Das macht ja Giannis auch. Shooting Sleeve auf der linken Seite,
weil es cool ausschaut. Ich habe mich das immer schon gefragt, warum das manche NBA-Spieler haben.
Liegt
es wirklich daran?
Es schaut cool aus. Also, manche haben ja so ein Padding hier am Ellbogen, dass wenn du jetzt zum Beispiel, du weißt, du gehst mit rechts rein, du wirst dann aber oft mit der linken zuerst aufkommen auf dem Boden, dann willst du halt so ein bisschen Padding haben am Ellbogen.
Ah, okay.
Ist nicht komisch drauf landest.
Wenn du jetzt irgendwie ein Layup machst und dann, okay.
Genau, und dann mit den Tights, es gibt zwei, eins ist cool ausschauen, das andere ist ja wirklich, dass du so, falls du ein bisschen Wasser im Knie hast oder irgend so eine kleine Sache, das hilft dir dann auch mit dem...
Zirkulation.
Genau.
Okay.
Also es gibt, crazy. Für manche gibt es einen Grund, 90% der Leute ist es nur, die wollen cool ausschauen. In dem Sinne, ich habe ausgeschaut wie ein Spast.
Aber du wolltest auch cool ausschauen.
Weil ich cool ausschauen wollte.
Okay.
Aber
dann
habe ich die ganze Zeit durchgespielt. Ich habe gefühlt nur für 4 Minuten mal auf der Bank gehofft. Also von all den Spielen zusammen war ich nur so 4 Minuten auf der
Bank. Und deswegen bist du jetzt kaputt und dein Körper tut weh, weil du was gemacht hast, was dein Körper nicht gewohnt ist.
Es ist einfach Kondition, es ist anders, weil du bist ja die ganze Zeit am Springen und Bewegen auf nicht
stimmt, gut.
Gras
halt,
und so.
Du hast halt echt die ganze Zeit in Anführungszeichen nur Krafttraining gemacht wahrscheinlich.
Genau.
So die letzten Wochen und dann, ja, klar.
Also ich habe Kondi schon angefangen, weil ich mich vorbereiten wollte auf dieses Ding. Und ey, die Kondi war gut, aber mein Körper sagt mir schon, Domi, du bist nicht mehr der Jüngste.
Crazy.
Und ey, es gab eine Situation, okay, ich wurde noch nie in meinem Leben so geroastet. Ich kann danken. Also ich kann Basketball
ehrlich?
Danken.
Also kannst du immer noch danken?
Ja.
Okay.
Ich habe es auch im Pre-Game gemacht, alles.
Aber nicht im Game?
Im Game, Breakaway, ich steal den Ball, also quasi, er ist jetzt genau vorm Korb an der Dreierlinie, will den Ball nach rechts passen. Und ich, in meinem Kopf, direkt gewusst, spring nach vorne, nehme ihn mit der linken Hand mit und eins gegen eins, oder nicht mal eins gegen eins, eins gegen mich und den Korb, stehe da, volle Pulle, die ganze Halle auf einmal, danke, danke, die waren alle so hyped. Ich spring los mit meinem linken Fuß zuerst, quasi Push-Off. Und wirklich, ich habe den Ball, als ob ich ihn danken will. Merk aber, ich habe nicht genügend Push gekriegt und habe dann ein Layup gemacht.
Dang. Und dann wirst du geroastet.
Ich wurde die ganze Zeit geroastet von jedem Einzelnen und so weiter. Shit. Wir brauchten einen Dank fürs Highlight-Tape und du hast es nicht gemacht. Ey, ich wurde geroastet, Mann.
Gut, ich würde wünschen, ich könnte danken. Ich habe das noch nie geschafft. Ich kann Rim so berühren, aber ich komme nicht über die Edge rüber, weißt du, was ich meine?
Ja.
Also du musst ja deutlich mehr als nur Rim berühren kommen, damit du einen Ball danken kannst. Aber da war ich nie, werde ich wahrscheinlich auch nie hinkommen. Ich meine, da finde ich jetzt auch vielleicht ein bisschen allzu. Aber erstmal komm, lass uns reingehen. Wir sind wieder in Berlin. Erstmal sorry dafür, dass die Tonspur verkackt war letztes Mal. Das muss an mir gelegen haben. Ich war ja nicht hier in Berlin, sondern ich war in Bielefeld und ich habe immer das Gefühl, wenn wir nicht in Berlin aufnehmen, sondern wir irgendwie von zwei Orten aufnehmen, dann ist immer, irgendwas ist immer mit der Tonspur.
Es ist komisch, weil das erste Tonschnitt legen wir ja quasi rüber und dann passt es.
Genau.
Aber dann direkt, wenn es dann einmal gecuttet wird, nach einer halben Stunde oder was auch immer, dann ist es anders. Dann
Ich wollte gerade sagen, ja, das einmal kurz erklären. Wenn wir hier im Büro aufnehmen, ist das so, dass die Tonqualität ja so gut ist, dass wenn wir aufnehmen hier mit unserem normalen Setup, wir die Tonspur in so 30-Minuten-Cuts immer haben, weil sonst eine Tonspur zu groß wird von den Daten her. So, und deswegen haben wir immer so 30-Minuten-Snippets. Und das Komische ist ja, dass die ersten 30 Minuten dann immer passen, ich dann aber auch, wenn ich das erste Mal cutte, die dann ja direkt wieder an die andere Tonspur ranpacke, damit man da gar keine Cuts hat. Und dann passt es aber nicht mehr, sobald dieser Jump kommt, weil ich zu Hause, wenn ich das aufnehme, zwar genau das gleiche Mic nehme, aber ein anderes Setup und da habe ich dann eine Tonspur statt drei, wenn wir jetzt zum Beispiel 1,5 Stunden aufnehmen. Und dann geht, ich weiß nicht, ich muss mal Tim Winter irgendwie anrufen, ich bin mir so ein paar Technik-Geeks hier, die das irgendwie fixen können, vielleicht mal mir erklären können, was mein Fehler ist, wenn ich das dann cutte. Also Leute, sorry dafür, aber heute, weil wir hier in Berlin sind, Dominik sitzt vor mir, ich sitze vor Dominik, werden wir wahrscheinlich, hoffentlich, knock on wood, keinen Fehler in der Tonspur haben. Und wir werden eine geile Folge haben. Das ist die vorletzte Folge. Wir haben gesagt, diese Woche und nächste Woche noch. Genau. Und dann machen wir, ich habe es mir notiert, damit wir euch das sagen, am 15. Juli starten wir rein. College Preseason, dann im August startet ja schon die Season. Wir gehen 6 Wochen, genau Ende August fängt die College Season wieder an. Heißt, wir gehen 6 Wochen, bevor die College Regular Season wieder anfängt, rein. Am 15. Juli, Dienstag, ist wieder BSU Day. Aber heute, also Dienstag und nächste Woche Dienstag, gibt es auch nochmal eine Folge. Und dann sind wir raus für die Sommerpause. Aber ganz wichtig, das größte Thema, worüber wir überhaupt reden müssen, ist der NFL Draft. Letzte Woche, Donnerstag auf Freitag, erste Runde. Dann Freitag auf Samstag, zweite und dritte Runde. Und Samstag, vierte bis siebte Runde. Das Geile war ja, mit Broman Sports, wir durften ja die Colts begleiten bei ihrem Fifth-Round-Pick direkt aus dem Olympiastadion. Das war geil. Kenny Moore war da, Starting Cornerback von den Indianapolis Colts, Team-Captain. Björn war mit am Start, der hat das mit denen announced. 4 Cheerleader der Colts und Blue war am Start. Das war ein richtig nice Setup. Richtig geile Leute dabei gehabt. Also war super nice. Auch ich finde das immer, es ist so ein Kribbeln in der Luft immer. Weißt du, wenn du so live dabei bist, so, dann kriegt Ben dann den Call, ey, schreibt den und den auf die Karte. Er schreibt Giddens auf die Karte, Kansas State Running Back. Und das war so ein, du hast immer so einen richtigen, du merkst halt richtig so diese angespannte Luft, weißt du, was ich meine? Also es ist immer so, ich war jetzt ja letztes Mal dabei, als wir es in Köln gemacht haben, jetzt dieses Mal, und es ist immer eine geile Erfahrung, weil das immer so ein Kribbeln ist irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist geil.
Es macht einfach Spaß. Also
ja, es macht einfach was mit einem. Ne?
Der Draft ist halt auch für uns, weil wir lieben College, wir schauen es alle an, wir wissen, welche Spieler gut sind und so, und dann sieht man einfach, wie die erwachsen werden. Ashton Jeanty zu den Raiders. Gehen wir mal direkt rein.
Lass
das ist
reingehen.
Ja geil. Das ist geil. Also, das ist mein erstes Team in der NFL gewesen. Und ich bin ja so gut mit allen klargegangen im Management von den Scouts, von Player Ops Guys und so weiter, dass wenn du weißt, ein Spieler, den du selber feierst, und Hansi feiert ihn, ich feiere ihn, geht er zu einer Organisation, wo hinter den Kulissen eigentlich alles top ist. Ja, spielerisch müssen sie sich verbessern, das wissen wir alle, aber deswegen kriegst du einen hohen Draftpick. Aber dass ein Typ wie Ashton Jeanty jetzt darüber gehen kann, die Kultur ändern kann, mit einem Brock Bowers, mit einem Max Crosby, das freut mich einfach. Das ist einfach eine geile Sache, wenn man das so mitverfolgt, und dieses Jahr werde ich die Raiders noch ein bisschen mehr verfolgen als normalerweise wegen ihm.
Ja, also safe ich auch. Ich hasse ja eigentlich sonst die Raiders, weil ich bin dann natürlich ein Broncos-Fan. Das ist ja so in meinem Blut, die Raiders eigentlich nicht zu mögen. Deswegen habe ich ein bisschen gehofft, dass die Raiders die nicht picken, weil jetzt muss ich die Raiders ein bisschen mehr gucken, weil sie erst einen Jeanty gedraftet haben. Aber ich muss mal eine Frage reinwerfen, die ich gerne mit dir diskutieren würde oder deine Meinung wissen würde, weil wir haben einen Post auf Football Bromance gemacht, dass er jetzt Ashton Jeanty, nachdem er 6th overall zu den Raiders gegangen ist, das meiste garantierte Gehalt von allen NFL Running Backs hinter Saquon Barkley hat. Saquon Barkley hat, glaube ich, irgendwie 36, 37 Millionen in seinem neuen Vertrag bekommen, in der Extension, und Ashton Jeanty hat jetzt 35,8 oder so. Und der nächste nach ihm ist Christian McCaffrey mit 24. Also das ist ein richtig krasser Drop so zwischen Ashton Jeanty und dem dritten Running Back. Es geht jetzt nur um die Garantiesumme, nicht um das Yearly Average.
Ja,
oder so.
Genau.
Nur um die Garantiesumme. Da haben wir einen Post zugemacht, und dann kamen so viele Kommentare mit, hat er sich ja noch gar nicht verdient, der hat gar keine Snaps gespielt und so weiter und so fort. Und ich sage, sag mir deine Meinung gleich, ich sage ganz, ganz ehrlich, Leute, der hat was dafür getan. Und zwar hat der 2 Jahre lang bei freaking Boise State den Ball so geisteskrank gelaufen, dass er fast Barry Sanders College-Record gebrochen hat. Und der ist einfach durchgedreht im College-Football und deswegen ja zu Recht an Stelle 6 gegangen. Und nur weil er Running Back spielt, heißt das ja nicht, dass er das Geld nicht verdient. Das wäre das Argument, was ja Leute in den ganzen Kommentaren aufmachen, ist, nur weil du Running Back spielst, darfst du nicht diese hohe Garantiesumme haben. Ey, die Quarterbacks, Abdul Carter, Will Campbell, Patriots, die haben doch alle die hohen Garantiesummen bekommen. Wenn du so hoch gepickt wirst, kriegst du das. Genau. Und nur weil er dann ein Running Back ist, heißt es dann, ja, der hat ja noch nichts gemacht, warum kriegt der jetzt das zweitmeiste garantierte Gehalt?
Aber das mit jedem Spieler.
Genau. Und das ist halt das, was ich nicht verstanden habe. Das hat mich richtig, richtig getriggert. Und ich wollte nur wissen, ob du auf meiner Wellenlänge bist. Weil ich dachte mir, Leute, das ist doch kein Argument, was man jetzt machen kann. Er hat sich doch bewiesen, er hat was dafür getan. Das war nämlich seine College-Karriere, weil er durchgedreht ist.
Ja, also ganz ehrlich. Du willst ja deinen First- und Second-Round-Picks die Absicherung geben. Guck dir die NFL an. Ist die einzige. Ich gehe hier jetzt richtig Pandoras Box geöffnet.
Let's go.
Du willst die absichern. Diese jungen Männer haben so viel getan im College und sind zu Recht die besten Prospects, die es gibt. Und Teams müssen halt dann auch diese Prospects nehmen und denen das Geld geben und im Voraus so viel Kohle zahlen. Ja, man hat es sich noch nicht verdient, aber wenn jetzt ein neues, frisches Pferd, sagen wir mal, da reinkommt und alles abrasiert, dann kriegst du für das Geld, das du jetzt ihm gerade bezahlst, viel mehr raus, als wäre das ein normaler Markt gewesen. Mhm. Das heißt, du nimmst halt quasi das Risiko ein, aber wenn du Glück hast, Jaden Daniels zum Beispiel, wenn der jetzt nach einem Jahr einen Vertrag unterschreiben hätte können bei den Commanders, der hätte für 60 Millionen fragen können. Jetzt gerade, wo Jaden Daniels als Nummer 1 Pick letztes Jahr ist, für wie viel er verdienen wird,
ist er billig.
Ist billig, übelst billig. Jetzt kannst du ein Team um ihn herum bauen. Und das ist genauso eine Lage mit Ashton Genty auch. Wir haben gesehen, was ein Saquon Barkley machen kann bei einem Eagles-Team. Yep. Er war der MVP des Teams, hat ihn in den Super Bowl gewonnen quasi. Jalen Hurts hat geil performt im Super Bowl, ich will es nicht wegnehmen, ist ein Top-Quarterback.
Alle haben geil bei den Eagles performt. So.
Aber Saquon Barkley war dieses fehlende Puzzlestück. Und wenn jetzt ein Ashton Genty darüber kommt und in 2 Jahren so übelst geil bei den Raiders spielt, dass sie in den Playoffs sind, vielleicht jetzt hat auch Super Bowl-Chancen haben, die bauen um ihn heraus, dann kann man sagen, der ist underpaid für was er getan hat. Ja. Aber dann die NFL, und das will ich jetzt zurückkommen, ist die einzige Liga im professionellen Sport in Amerika, wo dein Gehalt nicht garantiert ist. Im Sinne von, du bist ein Drittrunden-Pick, Viertrunden-Pick, Fünfrunden-Pick, was auch immer. Das ist ja nicht alles garantiertes Geld. Die können dich cutten und zahlen nur einen Anteil davon. Wenn du undrafted bist, ist es weg. Das ist ja bei mir gewesen. Jeder sieht diese übelst krasse Summe. Dominik unterschreibt für 3 Jahre 2,4 Millionen. Ey Leute, ich habe keine 2,4 Millionen gekriegt. Das kann ich jetzt direkt sagen. Jeder sieht es, aber dann ist es leistungsbasierend. Jede Woche musst du deinen Shit earnen und dein Geld kriegst du erst nach dem Spiel. Ich habe ein Spiel bei den Lions verkackt, habe ja diesen Vertrag unterschrieben, 1 Jahr 900.000 oder was auch immer. Ich habe ein Spiel verkackt, werd gecuttet, ich habe nur einen Paycheck bekommen. Das ist nicht, als ob ich jetzt 900.000 fürs Jahr gekriegt habe, ich habe einen Paycheck bekommen. Mhm. Das kann die NFL einfach so machen. Die können sagen, hey, du hast ein schlechtes Spiel, du bist raus. Deswegen gönne ich das den jungen Leuten, wenn dir eine garantierte oder Summe haben, wie in Ashton Genty, wie in Cam Ward und so weiter, weil deren Leben ist jetzt verändert. Und man kann das auch wirklich so sagen. Die haben jetzt hoffentlich keine finanziellen Probleme, solange sie schlau sind und so weiter. Und stell dir vor, ein Ashton Genty trainiert jetzt für die Saison, Kreuzbandriss, out for season. Dann kommt Achillessehnenriss und nochmal Kreuzbandriss. Und seine Karriere ist einfach vorbei. Die haben gesagt, medically kann er nie wieder was machen.
Wir wollen jetzt nichts jinxen, also.
Nicht jinxen, aber ich spreche hier von dem Schlimmsten, das passieren könnte.
Ja, klar.
Warum sollte der keine Kohle dafür bekommen? Wenn der jetzt so trainiert, dass er die beste Version von sich selber sein soll, hat Pech, der braucht eine Absicherung dafür. Deswegen, ich bin da immer für die Spieler. Ich weiß, es ist so NFLPA-mäßig, aber in all den anderen Ligen, wenn du in Baseball bist oder Basketball, die Summen, die die da verdienen, sind nochmal höher.
Ich wollte sagen, das ist noch, also die Topspieler, wenn man das mal, ich weiß nicht, wie viel, also alle, die jetzt hören, wie viel ihr in so NBA oder so MLB oder so drin seid, aber da gibt es ja Summen, ihr müsst euch vorstellen, die Teams sind deutlich kleiner. Das ist halt erstmal das Ding, du musst nicht 53 Leute bezahlen im Active Roster, sondern was ist es bei der NBA?
NBA sind 12 Leute oder 12 13 Leute.
So. Ja. Überleg mal, dann hast du ja nicht mal ein Viertel von Leuten, die du bezahlen musst. Und ich konnte euch vorstellen, dass dann das Geld natürlich dann dementsprechend auch mehr ist, weil es nur auf 12 Leute aufgeteilt werden muss.
Ich gehe mal rein und das ist mein Lieblingsbeispiel. Und ich habe nichts Persönliches gegen ihn. Er ist ein guter Role-Spieler schon immer gewesen. Aber Tobias Harris, okay, keine Sau, wenn du nicht im Basketball bist, kennt ihn. Wenn du im Basketball bist, kennst du ihn. Ah ja, Philadelphia hat da gut gespielt, ist jetzt ein bisschen rumgewandert und so. Hat die höchste Summe in Career Earnings ohne All-Star-Game-Appearances. Also der hat noch nie ein All-Star Set oder irgendwas geschafft.
Ja, krass.
Und er hat die höchste Summe von Career Earnings. Weißt du, wie viel das ist?
Ich will es gar nicht wissen.
Über 300 Millionen Dollar.
Ey, und das Ding ist, wenn du jetzt, Leute, googelt mal parallel Most Earnings NFL History und du siehst ganz oben Rodgers, Cousins und so weiter mit, und Stafford ja auch, mit irgendwie 330 Millionen. Das ist dann auch Career Earnings.
Ja.
Und das sind nicht irgendwie ohne All-Star-Team, sondern das ist mit super, guckt euch die Leute an, so ihr wisst, wer Stafford, Cousins und Rodgers sind. So. Das sind nicht einfach nur irgendwelche Quarterbacks, die einfach mal so mitlaufen und so, ne, wie jetzt dein Beispiel auch, wo du sagst, okay, das ist ein okayer Spieler, aber er hat nicht wirklich viel was gerissen. So, diese Leute standen in Super Bowls. Die haben Super Bowls gewonnen für ihre Teams. So, und das ist so das Beispiel, da gebe ich dir 100% recht. Also das ist schon, das wäre mal eine Sache, die vielleicht, also das Ding ist, ich weiß nicht, ob sich das jemand in der NFL ändern wird mit Guaranteed Money und so weiter, weil sie haben ja, die sind einfach am längeren Hebel.
Ja, die pushen dafür, aber du hast halt deutlich mehr Verletzungen, weil es so ein physisches Spiel ist.
Deswegen, das.
Manche können halt Hockey argumentieren dagegen und dafür und so weiter, weil Hockey ist ja nochmal physischer als Football. Aber es ist eine andere Art und Weise. Du hast halt mehr Beschützung, du spielst durch mehr Sachen durch als Hockeyspieler. Bei NFL ist es eher so, heute wollen wir Defensive Line fokussieren, wir cutten jetzt einen Corner. Und da musst du halt...
Es ist einfach ein bisschen mehr random.
Genau, da musst du halt einfach sagen können, nee, wir können jetzt ihn kündigen, ohne dass wir ihm irgendein Geld schulden oder so und können uns einen neuen reinholen für Billiger und so weiter. Aber ja, die NFL, ich glaube, wird es nie verändern. Die Spieler würden dafür natürlich pushen, aber ich glaube, da wird nichts passieren. Fun Fact, der bestbezahlte deutsche Athlet aller Zeiten ist ein Basketballspieler.
Was?
Franz Wagner.
Ich weiß. Wusstest du das nicht?
Ja, doch.
Ich wollte gerade sagen,
ich wollte es gerade nur einfach sagen.
Ich dachte, du hättest das jetzt irgendwie vor einer Woche gelesen oder so.
Ja, der hat
das. Das war in seiner Doku, kennst du diese Szene mit Moritz und Franz, wo sie hinten in dem Auto sitzen, wo er dann so sagt, so, er soll der beste, also der meistbezahlte deutsche Spieler sein, so. Er wirklich, also der hat so ein bisschen gejoked. So.
Wir reden über Athleten,
ja, genau.
Also in der Gesamtgeschichte.
Aber Moritz hatte dann Franz ist sein kleiner Bruder, ne? Ja, sein kleiner Moritz. Bruder so ein bisschen, so ein bisschen
auf die. Franz ist der Kleine, Moritz der Große.
Meine ich, also Moritz hat ja dann seinen kleinen Bruder Franz so ein bisschen auf die Schippe genommen. Er soll der bestbezahlte Athlet in Deutschland sein. Also so, das fand ich eine ganz lustige Szene.
Ey,
so.
Aber was. Und hier ist genau diese Doku-Serie, finde ich übergeil. Die hat AD gemacht oder ZDF?
ARD, ZDF. Auf jeden Fall öffentlicher Rundfunk, ja.
Ja, aber die haben eine richtig coole Doku-Serie. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, müsst ihr unbedingt reinschauen. Ich weiß, wir reden über College Football hier, aber.
Ich fange mal das Basketball-Podcast.
Müssen wir mal Basketball damit reinwerfen, weil rückgehend auf das Geld, Franz hat diesen unglaublichen Vertrag für über 220 Millionen unterschrieben. Ich glaube, das waren 5 Jahre 225 oder 5 Jahre 230 oder sowas.
Nee, auf jeden Fall 5 Jahre über 200.
Und zu dem gleichen Zeitpunkt haben die Magic, also das Team, wo Franz spielt, auch mit seinem Bruder wieder Verhandlungen gehabt. Die spielen auf dem gleichen Team, was übergeil ist.
Mhm.
Und sein Agent ruft Mo an und sagt ihm, nee, die wollen dich nur so einen 7 Millionen Dollar Vertrag geben für 2 Jahre. Wir reden über 7 Millionen Dollar.
Das ist nicht sogar erst ein Jahresdeal und er hat sich dann aufgeregt, dass es nur ein Jahr war und die nicht an ihn glauben oder so.
Ich glaube, ja, ja.
Glaub ich, ne? Und dann hat es ja irgendwann sich dahin entwickelt, dass die ihm 2 gegeben haben.
Und dann waren es 2 Jahre 12 Millionen. Also ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich falsch bin, aber es war so in diesem Bereich.
Ungefähr, ja.
Und es ist ja 12 Millionen Dollar ein Vertrag, das ist unglaublich. Und für ihn ist es ungerecht gewesen, weil es so weit unter Markt noch war.
Aber das fand ich von ihm auch richtig, richtig sympathisch, weil er hat dann auch in so einem Interview dann in dieser Doku gesagt, so ey, so es hört sich richtig, richtig dumm an und richtig arrogant an, wenn ich jetzt sage, ein Jahr für 7 Millionen passt mir nicht, das finde ich zu wenig, weil ihr müsst euch mal vorstellen, dann hat er das halt so von seiner Sicht erklärt.
Genau.
Das fand ich super sympathisch und nahbar, weil so als Fan könnte man, wie du ja schon sagst, direkt denken so, hey Digga, der kriegt für ein Jahr 7 Millionen Euro? So, shit, ich würde alles für ein Jahr 7 Millionen Euro machen. Er darf Basketball spielen dafür. Also so als Fan und Outsider, der dann da reinschaut, denkt man dann oft, glaube ich, in diese Richtung sehr, 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 sehr schnell. Und deswegen fand ich das super, diese Doku zu haben, diese ganzen Insights zu haben und diese Erklärung von ihm direkt zu haben, wo du sagst, so, ey, Ja, okay. Macht doch irgendwie Sinn, wenn ich in seiner Situation war, würde ich wahrscheinlich das Gleiche machen. So, deswegen, aber lass uns zum Culture Club
kommen. Wir feiern die Jungs. Mo, Franz, Shoutout an euch. Hoffentlich kommt ihr zurück gegen die Boston Celtics.
Wir gehen zum College. So, wir haben ja gesagt, generell gut, diese Folge wird sehr NFL-Draft-lastig und ich glaube, das erste Thema, worüber wir reden müssen, Patrick und Björn haben es auch direkt im Football Bromos Podcast besprochen, wir müssen ja vielleicht nicht ganz so tief reingehen, ich glaube, die haben da über eine halbe Stunde drüber geredet in der aktuellen Folge, aber lass uns kurz reingehen. Die größte Überraschung, deswegen müssen wir darüber sprechen, ist ja eigentlich Colorado Quarterback Shedeur Sanders, der projected First-Round-Pick war, wenn nicht First-Round-Pick, dann auf jeden Fall ein Second-Rounder. Also es war ja mindestens eins von beiden, war ja zwischenzeitlich mal ein Top-5-Pick gehandelt, dann wieder nicht, dann Ende erste Runde, Anfang zweite Runde. Ja, erster Tag war Donnerstag zu Ende, wir haben ja hier einen Livestream gemacht und Shedeur Sanders ist noch auf dem Board, wurde nicht gepickt. Wir gucken uns alle an, wir haben noch geredet, Dominik. Yeah. Ja, okay, zweite, dritte Runde, shit, dann geht er jetzt in der zweiten Runde, Anfang zweite Runde zu Cleveland und ne, wir haben noch darüber gescherzt. So. Ich gucke, Samstagmorgen war das ja dann, gucke ich dann die zweite, dritte Runde YouTube-Zusammenfassung. Ich denke mir so, shit, ist zweite Runde, Shedeur ist nicht gepickt. Was ist jetzt los? Ich gucke dritte Runde an. Dritte Runde, Shedeur ist nicht gepickt. Wie? Der geht die vierte Runde, dann Samstag 18 Uhr, die vierte Runde beginnt. Shedeur ist immer noch auf dem Board. Die fünfte Runde. So, und dann war ja schon der Pick, den wir mit den Indianapolis Colts gemacht haben, aus dem Olympiastadion. Und ja. sechs Picks, bevor wir den Pick gemacht haben, ist er zu den Cleveland Browns gegangen in Runde 5, Pick 144. Und wenn du über einen Fall redest, ich glaube, das ist einer der krassesten NFL-Draft-Stock-Falls in NFL-History. Wenn man, oder? Kann man das nicht so einordnen?
Ja, also von wo er projected war und vor allem ein Mel Kiper hat es ja für so viele Jahre gemacht. Mel Kiper hat Shedeur Sanders als Nummer 1 gehabt. Mhm. Und er ist ein Draft-Experte. Manchmal liegt er halt komplett falsch, das passiert jedem. Bruder, wir raten auch alle einfach nur. Wir wissen ja nicht, was passieren kann. Aber für die Expertise, die er hatte, für all das, das er schon gewusst hat, und alle anderen Scouts und Analysten auch. Shedeur Sanders war so ein Fringe End First Round, wahrscheinlich Second, maximal Drittrunden-Pick. So waren seine Kategorien, wo man ihn einordnen kann, dass er so weit gefallen ist. Jeder macht seine eigenen Stories drüber, jeder macht seine eigenen, wie sagt man es am besten? Jeder will ihn negativ anreden und allem. Aber die Realität ist, die Teams, die gepickt haben, die Quarterbacks brauchten, haben ihren Typen bekommen. Das einzige Team, wo es dann halt verwundernd war, war einfach die Saints in der dritten Runde, wo sie dann Tyler Shough genommen haben.
Der ging sogar Zweiter.
Ah, stimmt, war noch Zweiter.
Ja. Der ging sogar Zweite Runde, ja.
Stimmt. Weil, wenn du auf Draftboard guckst, du hast auf einmal Jackson Dart, der hochgekommen ist, der wurde dann in der ersten Runde gedraftet von den Giants. Du hast ihn auf einmal weg. Die Saints haben auf ihrem Draftboard wahrscheinlich vermutet, ja, wenn wir Jackson dann nicht spät wieder reinkriegen, wenn wir hochgetradet haben und so, dann wird es wahrscheinlich Tyler Shough. Wir mögen ihn ein bisschen mehr als Shedeur vielleicht, Athletigkeit und so weiter. Realität ist aber, der Typ ist 26 Jahre alt, der muss direkt spielen, der kann sich nicht so weit entwickeln. Ich persönlich bin nicht so krass überzeugt, muss ich halt sagen, ist ein guter Quarterback.
Du redest jetzt von Tyler Shough?
Von Tyler Shough, ja.
Okay.
Und die Saints wollten halt einfach eine andere Richtung gehen, weil ich glaube, die Saints blicken jetzt schon auf nächstes Jahr. Also die Saints blicken jetzt schon auf nächstes Jahr. Wir haben noch Derek Carr, vielleicht ist die Situation nicht so schlimm, wie wir gedacht haben, wie es erst reported wurde. Wir müssen das Jahr erstmal warten. Weil wenn Derek Carr trotzdem am Ende des Jahres oder dieses Jahr spielt, dann gut spielt, warum hat man dann Shedeur gedraftet, verstehst?
Mhm.
Dann hast du die ganzen anderen Teams. Ah, Seahawks mit Jalen Milroe, die Browns mit Dylan Gabriel und solche Sachen. Die hatten wahrscheinlich auch eher gesagt, nee, wir haben schon unseren Plan, die wir mit unseren Quarterbacks gehen wollen. Wir brauchen Shedeur nicht. Und alle anderen Teams brauchten auch keinen Quarterback, weil du willst nicht jemanden reinhaben, der diese Mentalität bringt. Und ich rede hier nicht negativ über ihn, sondern er hat diese Starting-Mentalität. Ey, ich will der Starter werden. Ich will der Starter werden. Ich will mich jeden Tag ankämpfen, jeden Tag meine Sachen werden. Ich werde der Starter. Das ist ja seine Mentalität.
Mhm.
Arroganz versus Self-Belief, sagt man da immer. Das ist eine ganz dünne Linie manchmal. Aber wenn du jetzt sagen wir mal, ein Team bist wie Philly und du draftest Shadour in der 4. Runde oder so. Hey, wir haben Jalen Hurts. Warum sollten wir jetzt jemanden, der vielleicht falsch in den Quarterback-Raum reingeht, da reinholen? Das ist ja Teamchemie am Ende auch.
Okay, darf ich da kurz nochmal rein?
Ja.
Also ich will nur kurz nochmal zusammenfassen. Also du sagst, Teams haben Shadour Sanders. In der ersten Runde hätte man ihn genommen, wenn er dein Starter gewesen wäre. Ab der zweiten oder dritten Runde waren es ja eh nur noch Teams, die Quarterbacks gebraucht haben, die einen Backup gesucht haben. Oder eine mögliche Option, jetzt wie zum Beispiel die Saints ja auch, wo du sagst, okay, wir brauchen vielleicht jemanden, der da reingeht, weil Carr nicht spielen kann. Aber er kann sich, also Shadour Sanders hätte sich in der Situation nicht unterordnen können und wäre deswegen schlecht für den Lockerroom gewesen. Das ist deine Theorie.
Eher meine Theorie.
Ja, genau, ja. Deine Theorie, genau. Das ist deine Meinung.
Genau.
Ich glaube, es einmal zusammenfassen, damit ich es richtig verstanden habe.
Ich glaube einfach, so eine Teamchemie ist auch sehr wichtig, weil du willst jetzt nicht, dass sich das spaltet, in irgendeiner Art und Weise, weil das kann das Gift sein in einem Team. Ey, du hast auf einmal eine Seite, die den Quarterback nicht glaubt und die andere Seite, die sagen, ey, ist unser Quarterback. Das habe ich ja schon mal erwähnt, als wir einen Quarterback-Wechsel hatten vor Jordan. Die ganze Defensive hat unseren ersten Quarterback nicht gemocht.
Okay, du redest über Utah State,
Jordan Love. Ja, ich rede jetzt über Utah State vor Jordan Love. Die ganze Defensive hat unseren Quarterback nicht gemocht. War obvious, weil die alle wussten, dass Jordan der Bessere ist. Gab es irgendwann mal halt so einen Zufall von Argument, spricht miteinander, wird dann zur Schlägerei.
Okay. Ehrlich, war das intim?
Intim. Ich lieg nicht, wer es war und solche Sachen. Aber wir hatten diesen Spalt schon mal. Und weißt du, was in der Saison passiert ist? Wir waren scheiße. Wir waren richtig, richtig scheiße. Mhm. Nicht, weil wir nicht das spielerische Talent haben, sondern wir sind hier so gespalten, Jungs. Wir können so nicht rumgehen.
Bist kein Team.
Bist kein Team. Das ist ja das Wichtigste in so einem Sport, dass du ein Team bist. Und wenn du das Gefühl hast, dass ein Quarterback die wichtigste Position in diesem Team, mit Abstand die wichtigste, wenn da irgendwie Chaos da drin schon ist in diesem Raum, dann hast du ein Problem. Dann geht es halt nicht gut mit dem Team rüber, es spaltet sich ganz schnell, manche mögen den Jüngeren, manche mögen den Älteren und so weiter. Deswegen hast du sehr oft einen Veteran in diesem QB-Raum, wenn du einen Jungen hast. Bryce Young mit Andy Dalton und so. Ja, Andy Dalton will Starter sein, das wissen wir alle. Aber er ist ja dann quasi dieser Mentor gewesen für Bryce, vor allem nachdem er gebencht wurde. Du willst immer so eine Art Teamchemie machen. Und für mich hat es halt dann einfach nicht gepasst von der Teamchemie her für sehr viele Teams. Die einzigen Teams, wo man dann halt sagen könnte, ja, vielleicht in der dritten Runde die Raiders hätten ihn aufbauen können. Aber wenn du dann sagst, die Saints haben ihn schon weg, die Raiders gehen wahrscheinlich mit Geno. Die haben ja ihm den Vertrag auch noch gegeben. Pete Carroll ist da, will jetzt Ordnung reinbringen. Aber dann gibt es für mich wirklich kein anderes Team, wo du sagst, nee, wir bringen jetzt einen QB rein.
Da muss ich aber trotzdem nochmal rein, weil du sagst ja trotzdem dann in dem Moment, dass zum Beispiel Dylan Gabriel, den dann die Cleveland Browns in der dritten Runde
gedraftet haben. Teamgeist.
Genau, okay. Dass er halt einfach von seinem Mindset her besser passt in der dritten Runde zu den Cleveland Browns, als Shadour Sanders gepasst hätte. Obwohl Shadour Sanders vermeintlich der bessere Quarterback ist.
Ja.
Und du sagst wirklich, das Team so denken, weil das Ding ist, man darf auch nicht vergessen, dass so mehrere Berichte rauskamen, wo dann halt Teams Shadour Sanders komplett von ihrem Board genommen haben, weil sie gesagt haben, das Meeting mit dem war kacke, der hat eine scheiß Einstellung, dies, das, jenes, da gab es ja tausend Gründe. So, ist so arrogant, bla bla bla. Was ja auch ein bisschen auf seine Theorie reingeht, von wegen, er ist nicht, also Teamchemie finde ich ein bisschen zu nett ausgedrückt in dem Moment, weil er einfach für manche Teams vielleicht einfach zu arrogant war. So, weil das ist ja im Endeffekt ein bisschen mehr oder weniger, was du ja auch sagst, weil er wäre dann für ein Team, wenn er reinkommt und der ist QB3, QB2, auf keinen Fall QB1 für diese Saison, dass er einfach nicht gut gewesen wäre für ein Team. Und dann frage ich mich, weil du hast es, für mich hast du es ein bisschen zu positiv dargestellt, weißt du, ich meine, weil du sagst, es ist positiv, dass er dieses Mindset hat und dass er Starter sein will, dies, das. Aber muss man sich nicht auch einfach dann, wenn es so ist und wenn Teams sich so einordnen, dass du nicht der Starting Quarterback bist, sondern der QB3, keine Ahnung, dass du einfach sagen musst, shit, ich muss das mir erstmal irgendwie anarbeiten, ich muss das mal da reingehen, mich dann beweisen und dann habe ich vielleicht irgendwann diesen Starting Job. Aber ich finde, das ist meiner Meinung nach ein bisschen zu positiv für ihn ausgewählt, weil ich weiß, du magst Shadour Sanders gerne als Quarterback, aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele Teams einfach gesagt haben, shit, wir haben keinen Bock auf dieses Drama, wir haben keinen Bock auf dieses Rum, irgendwie Stänkern und dieses Negative.
Ja, und
lass uns den nicht nehmen.
Und vor allem mit, dann haben wir immer Dion in den Spielen und kommt so weiter. Für mich ist es halt mehr und mehr obvious. Der Shedeur hat wahrscheinlich gedacht, ich weiß, ich gehe wahrscheinlich an diese Stelle oder diese Stelle, ich suche mir eins von diesen paar Teams aus. Hat dann wahrscheinlich bei den Raiders einfach gesagt, nee, ich habe keinen Bock mehr und so weiter. Ich hat wahrscheinlich dort das Interview verkackt. Also das ist jetzt nur Vermutung, die ich rauswerfe. Und dann haben die Raiders auch angepisst. Und als die anderen Teams dann andere Wege gegangen sind, dann hast du keine Option mehr mit Shedeur. Dann hast du wirklich gar keine Option
mehr. Und das ist halt der Moment, wo er dann gefallen ist. Und jetzt muss man dazu sagen, wir haben eben über Dylan Gabriel schon geredet. Er und Shedeur sind jetzt Teammates bei den Cleveland Browns mit Kenny Pickett, mit Joe Flacco und mit Deshaun Watson im Quarterback-Room. Das ist 5 Quarterbacks. Einer davon muss gecuttet werden vor der Saison, weil du gehst nicht mit 4, also das ist ja, Deshaun Watson muss ein bisschen rausnehmen, weil der wird auf der POP sein. Also du gehst ja nicht mit 4 Quarterbacks in die Saison, heißt einer von denen wird schon gecuttet. Also Pickett, Flacco, Sanders oder Gabriel. So. Wovon wir beide der Meinung sind, wir haben schon kurz vorher darüber geredet, dass es einfach Gabriel und Sanders wahrscheinlich nicht sein werden, weil du hast keinen 3. oder 5. Runden-Pick, wo du sagst, und Sanders ist ja zu gut für einen 5. Runden-Pick eigentlich, wo du sagst, die cuttest du, weil die haben erstmal beide Potenzial. Heißt es, wenn Pickett oder ein Joe Flacco wird sein. Du sagst Pickett, hast du gesagt, oder?
Also,
deswegen, es wird richtig spannend, was die Cleveland Browns angeht. Das ist ein absurder Locker-Room gerade.
Es wird heiß da auf jeden Fall. Ich bin der Meinung, dass wenn nicht einfach so ein Diamond in the Rough, ein Blue-Chip-Typen suche. Also Blue-Chip heißt halt eher, dir wird nichts gegeben, musstest dir alles erarbeiten. Das ist ein Shedeur Sanders. Digga, der ging zu Jackson State University, weil keiner ihn aus der Highschool wollte, hat dort alle Rekorde gebrochen, geht dann zu Colorado, ja wegen seinem Vater,
ja,
bricht dort all die Rekorde, spielt Top-Football. Also er spielt einfach top. Und er hat immer dieses Edge, immer, ey, ihr frisst mich an, ihr beleidigt mich, ich ball einfach. Mhm. Man hört kein Drama um ihn herum, er schlägt nicht seine Frau, weil dann sagen Leute, ah ja, aber sein Charakter ist scheiße. Da sind Menschen gedraftet worden, die ihre Frauen verprügelt haben, die Sexual Misconduct hatten und so weiter, früher als Shedeur. Aber da werden die Augen geschlossen, weil, die sind ja so viel besser als Footballspieler. Verstehst?
Ja, also du hast...
Ist ein sehr heißes Thema, genau, aber...
Ich verstehe deinen Punkt, dass du sagst, andere sind wahrscheinlich sogar noch schlimmere Personen als Shedeur Sanders, weil sie ganz andere Dinge gemacht haben, als mit ihrer Uhr flexen oder... Weil das Schlimmste, was er Shedeur gemacht hat, ist mit der Uhr flexen und sagen, er ist ein geiler Typ. Das ist ja das, warum Leute ihn nicht mögen, wenn man es runterbricht.
Swag.
Ist es ja Swag, genau da. Ja, boah, okay, da können wir wieder drüber diskutieren, weil du hast eben selbst gesagt, dass Arroganz und Selbstbewusstsein eine sehr feine Linie sind. Und das ist ja auch alles subjektiv, wenn man ihn dann betrachtet. Du sagst vielleicht für dich, es ist ein bisschen mehr Swag, es ist ein bisschen mehr dieses Selbstbewusstsein, was er hat. Für mich, ich kann ja auch nur für mich jetzt reden und für die Interviews, die ich gesehen habe, ich habe ja auch nie ihn persönlich getroffen, du ja auch nicht. So, wir reden ja beide nur based off von den Infos, von den ganzen News, von Interviews, die man sieht. So, mehr haben wir ja nicht als Info, muss man ja auch dazu sagen. Aber von dem, was ich alles gesehen habe mit Interviews, mit Spielen, in der die Uhr flext und keine Ahnung das alles, finde ich ihn für mich persönlich mehr arrogant, also selbstbewusst. Wo ich mir dann, deswegen,
ist ja deine Meinung.
Deswegen,
deine Meinung.
Du sagst Swag, ich sag für mich persönlich, ist es mehr Arroganz und wenn ich GM gewesen wäre, ich hätte auch keinen Bock gehabt, ihn zu nehmen. Weil es ist einfach toxic, wenn er da reinkommt und ich kann mir vorstellen, auch bei den Browns, ey, ich bete, dass Hard Knocks in Season zu den Cleveland Browns geht.
Das wäre crazy.
Das wäre absolutes Kino. Überleg mal, du hast diesen Quarterback-Room mit allem Shit, was bei den Cleveland Browns passiert, wäre das absolutes Kino. Ich würde mir jeden, wenn Dienstags Folgen rauskommen, ich mache mir Popcorn ready. Stell mir da eine Soda hin und gönne mir jede einzelne Folge, weil das wird absolutes Kino werden, wenn die wirklich Hard Knocks kriegen, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Shedeur Sanders sich da runterordnet und dann irgendwie im Training Camp fängt er als QB4 an oder so. Überleg dir das mal.
Ja, aber dann überleg dir die Story, falls er es schafft, dann der Starter zu sein.
Das ist eine Villain-Story, wenn er es schafft.
Jetzt mal ganz, das ist sowas von irre, wenn man drüber redet. Aber stell dir vor, der wird ja von jeder Seite gehasst. Ich glaube, Browns-Fans hassen ihn jetzt gerade, dass er da bei denen gedraftet wurde. Und stell dir vor, dann ist er QB1 und spielt geilen Football in 3 Jahren. Und schafft einen Pro Bowl, sagt man.
Da redet keiner mehr drüber.
Nicht mal
über Super Bowl. Aber das ist typisch National Football League und Fans.
Immer.
Auf einmal sind alle so, oh, Shedeur Sanders ist so nice. Das ist unser QB1, unser Story. Aber hast du...
Und dann wendet sich die Story. Dann wendet sich,
ja, natürlich.
Er war schon immer selbstbewusst, wir hätten es sehen müssen und so weiter.
Ja, 100%.
Weil am Ende,
da gebe ich dir recht.
Am Ende des Tages, keiner von den Coaches und keiner von den Leuten, die in der NFL gerade sind, haben 1:1 mit Shadur die ganze Zeit gearbeitet. Die wissen nicht seinen Charakter im Sinne von, was macht er im Tape Room, was macht er extra selber als Quarterback, um sich vorzubereiten für Spiele und so weiter. Du kannst manchmal positiv überrascht sein, wo du dir denkst, zum Beispiel die Commanders letztes Jahr. Jaden Daniels war ja jeden Früh um 4.30 Uhr, 5 Uhr der Erste, der überhaupt in dieser Facility war. Die haben ja noch geputzt und der Typ war jeden Tag schon da, Film angeschaut, geliftet, alles gemacht, vor dem andere Veteranen gekommen sind. Und dann hast du die Veteranen, die über ihn reden und sagen, ey, wir haben nicht gewusst, dass er so eine geile Katze ist. Weil jetzt haben wir mehr Bock. Stell dir vor, einfach ein Shadur ist so. Aber keiner berichtet das. Man weiß es aber nie. Ich sag dir, man weiß
es nie. Ja, man weiß es nie, aber bei Shadur Sanders, wenn er so wäre, würde man es, glaube ich, wissen mit der ganzen Attention, die auf ihm ist.
Aber
oder würdest du das nicht sagen?
Nee. Ganz ehrlich, keiner weiß seine Mentalität. Wenn man sich das vorstellt, er kommt hier als Nicht-Top-Recruit rein, geht zu einer HBCU, schafft es, ein Colorado-Team umzuwenden, natürlich mit Travis Hunter und Co. allen anderen Spielern, die top waren.
Und umzuwenden ist ja auch in Anführungszeichen.
Hat er ja. Digga, ja, die sind eines der schlechtesten Teams aller Zeiten im College-Football. Ab 2000 war Colorado ja komplett irrelevant. Die hatten 2-3 Jahre, wo sie vielleicht mal ein bisschen besser waren. Aber ich sag da einfach, wir wissen noch nicht, wie er arbeitet, wie er in so einem NFL-Locker-Room dann ankommt. Das Einzige, das ich sagen kann, er hat ja das ganze Ding gestreamt, wir haben alle die Einblicke gesehen. Es war schade, dass dann halt immer nach jedem Quarterback-Pick, ah ja, wir sind die Media, wir können uns jetzt ein bisschen an ihn rächen, ha, Dion, haha, das. Und zeigen halt dann seine intime Phase. Aber sowas
ist humbling. Hat er selbst gezeigt.
Ja, er hat es selbst gezeigt, aber die müssen ja nicht rübercutten, verstehst?
Ja, aber
ja, dann... Ja, weiß ich. Er tut sich das selber an.
Deswegen, also das ist halt, wenn du halt Twitch streamst, dann wirfst du halt einfach Futter sowieso. Also weißt du, was ich meine? Das ist aber ja dann selbst schuld irgendwie.
Weißt du, was er einfach gemacht hat? Es war eine humbling experience. Das war wahrscheinlich das tiefste Loch, wo er sich es vorstellen kann. Und wahrscheinlich der absolut schlimmste Weg, wie dieser Draft für ihn hätte gehen können. Mhm. Weißt du, was er einfach gesagt hat? Danke dir Gott, danke die Cleveland Browns für die Opportunity. Das war's.
Ja, und er hat noch gesagt, das ist alles, was ich gebraucht habe.
Das Chance. Ist alles, was er gebraucht hat, das ist eine
Chance. Den Satz fand ich auch geil, muss ich sagen. Den muss ich ihm geben.
Weißt du was? Das zeigt mir mehr über ihn, anstatt irgendwas anderes. Weil er einfach sagt, ich brauche eine Chance, danke. Nicht irgendeine Rache gegen eine andere Teams oder man, I'm pissed off, why y'all do this to me. Nicht irgendwas sowas, sondern einfach, er dankt Gott. Er sagt, er braucht eine Chance und das war's.
Mhm. Ja, ey, gebe ich. Ey.
Und das hört man nicht so in den Medien, verstehst? Das hört man nicht so.
Ja, gut, aber ja, ich gebe dir recht, weil die schon generell, die Medien auch in den USA sind alle ja sehr negativ auf ihn eingestellt, muss man dazu sagen. Und dann auch mit so ein bisschen Vorbehalt und, ne, also da gebe ich dir vollkommen recht. Aber guck mal, wir haben jetzt lange genug darüber geredet, wir haben beide unsere Meinung. Gucken wir mal, was jetzt daraus passiert. Wir wünschen natürlich beiden ihm nur das Beste und soll er QB1 werden und Starting. Den Starting Quarterback Job bekommen und durchdrehen bei den Cleveland Browns wäre nice. Gucken, was Shadur Sanders macht, aber das ist auf jeden Fall die größte Überraschung im NFL Draft. Und jetzt wollen wir nochmal kurz über so ein bisschen den Breakdown reden. Wie ist das eigentlich überhaupt abgelaufen im NFL Draft? So, du hast auch geschrieben, Teams, die es gut gemacht haben. Welches Team hat für dich im NFL Draft abgeliefert?
Ich habe richtig gemocht, was die Falcons zum Beispiel getan haben.
Double Dippen.
Die haben Double Dip, zwei Edge Rushers, die wussten, ja, hey, wir haben letztes Jahr für einen getradet, wir haben die Chance gehabt, uns da zu verbessern, haben es aber nicht getan. Wir holen uns zwei SEC Pass Rusher, die wir richtig mögen, einer aus dem gleichen Start, der 40 Minuten von der Ecke vor uns gespielt haben mit Jalen Walker. Ich fand ihn geil. Jeder schaut sich das Texas-Spiel an, wo er einfach so dominiert war mit Michael Williams. Geil. Und dann jemand, der am Anfang des Jahres, wir haben ja auch drüber geredet, als wir diesen way too early Draft gemacht haben. Mhm. James Pierce Jr. war ja für sehr viele Leute Nummer 1. Hat ein paar Sachen ja abseits vom Football gehabt und solche Sachen. Charakterfragen kommen raus. Aber der Typ ist eine geile Katze. Wir haben gesehen, dass er richtig dominant sein kann. Und ich sehe das halt ähnlich wie letztes Jahr mit Jared Verse, wo Jared Verse ging an Stelle 19 zu den Rams. Hey, James Pierce Jr. kann für mich so einer sein, wo du dir dann denkst, wie ist der an 26 noch available gewesen? Weil für mich ist das ein richtig, richtig geiler Footballspieler, wenn er sein Potenzial entwickelt. Der kann so ein Pass-Rusher sein, wo du dir dann denkst, ey, die Falcons, die haben ein paar Leute da, mit denen man rechnen muss. Und James Pierce Jr. ist einer von denen. Also
ja, wir haben ja eben noch über Shedeur Sanders geredet und so ein bisschen Character Issues, das war bei James Pierce ja auch der Fall. Also er wäre eigentlich auch oder war lange Top-10-Project-Pick und ist ja dann gefallen wegen Character-Issues, Fragen, ja, wie ist er überhaupt drauf als Person und so weiter. Das war ja so, gab es ein paar Fragezeichen für ihn als so Person, persönlich. Und deswegen ist er eigentlich so weit gefallen. Also theoretisch ist es ja ein Talent, was eigentlich hätte Top-10 gehen können oder müssen. Deswegen könnte man, wenn er durchdreht und wenn er wirklich funktioniert für die Erfahrungs, könnte man darüber reden, irgendwie in 2-3 Jahren, dass er eigentlich das Stil des Drafts war, der ersten Runde war. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Und wir müssen eigentlich auch noch über einen Trade der Top 10 reden, der direkt am Anfang passiert ist. Ja. Jaguars und Browns traden ihre beiden Picks. Die Jaguars bekommen den 2nd Overall Pick, die Cleveland Browns den 5. Overall Pick, den die Jaguars davor hatten, und noch ein bisschen mehr, also 2nd Pick und so weiter. Und die Jaguars nehmen Travis Hunter. Und ich glaube, kurz vor dem Draft gab es so die Rumors, dass das passiert und ey, die Jaguars wollen unbedingt auf Nummer 2 hoch.
Ja,
die
Browns, das war so eine Stunde vor dem Draft.
Deswegen eine Stunde bevor es wirklich losging, war das so, sickerte das so ein bisschen durch und wir haben schon angeguckt und waren so, oh, die wollen Travis Hunter, die wollen Travis Hunter. Und dann, ey, 2nd Overall Pick, die waren on the clock, sie haben Travis Hunter genommen. Und ich persönlich finde es einen richtig geilen Move, weil klar, sie mussten viel aufgeben, aber ganz ehrlich, der neue GM, warte, der Name fällt mir gerade ein. James Gladstone? Nee, James.
Ja, Gladstone.
Gladstone ist es, ne? Ey, ich finde ihn nice. Ich mag ihn richtig gern. Und hast du das gesehen, das Interview mit? Also, ich habe von mir von Travis Hunter den Vlog angeschaut, wie er zu den Jaguars rausgeflogen ist und dann den Owner Omar Khan und den GM, Head Coach alle getroffen hat. Und dann hat er eine Kamera dabei gehabt in ihrem ersten Meeting. Hast du das gesehen?
Schon krass.
Hast du es gesehen?
Ja, das ist schon krass.
Ey, und er hatte einfach die Kamera dabei. Ich dachte mir so, okay, dass sie denen das erlaubt haben, finde ich halt crazy. Und dann saß er da mit General Manager, Head Coach, Owner und er saßen dann da so in so einer Runde. Und dann haben die so geredet, ey, so, we got you, hat einfach Gladstone nur gesagt, we got you. Und dann er nur so, ja, ich weiß. Und dann hat er noch gesagt, so, ich meine das nicht von wegen, dass wir dich geholt haben, sondern wir haben deinen verdammten Rücken. Egal, was du brauchst, egal, was du machen willst, wir sind für dich da. So, wir sind deine, weißt du, so. Und da habe ich mir gedacht, so, das ist eine geile Aussage. Das fand ich richtig, richtig nice, weil das mir so ein Gefühl gegeben hat, was bei den Jacksonville Jaguars meiner Meinung nach vorher noch nie wirklich da war. Weil es war so eine No-Name-Franchise. Weißt du, die waren die ganze Zeit da, aber es war so eine Franchise, die man nicht wirklich anfassen konnte. Weißt du, ich meine? Und jetzt ist es so ein bisschen, habe ich das Gefühl, so ein Culture-Shift, der jetzt gerade passiert. Und Travis Hunter ist so dieser Cornerstone, dieses Beginning-Piece für diesen Culture-Shift. Und das finde ich geil.
Ja, und vor allem wichtig, Gladstone hat es ja gesagt, ey, er wird beide spielen. Also, er wird beide spielen.
Ich fand's geil.
Hat's komplett geil. Direkt gesagt, challenge the belief und dass Travis Hunter derjenige ist, der diesen Belief an alle gibt. Ich find's geil, weil du hast auf einer Seite Tyson Campbell, das ist dein Nummer 1 Corner, den hast du richtig gut bezahlt bei den Jaguars. Travis Hunter muss ein Corner 2 oder ein Slot Corner werden. Dann Wide Receiver 1 ist Brian Thomas Jr.
Ist nice.
Geile Saison gehabt. Du hast einen Quarterback mit Trevor Lawrence und jetzt kriegst du auch noch Travis Hunter. Ey, das ist ein optimaler Fit für ihn.
Mhm.
Und ja, die Jaguars haben für mich überbezahlt, aber wenn Travis Hunter
war teuer,
so crazy gut ist, wie wir ihn schon im College erlebt haben, dann kann der nächstes Jahr das auch der Nummer 1 Pick sein und die haben richtig das getradet quasi.
Ich wollte sagen, dann ist er unterbezahlt. Also jetzt würde man gerade sagen, der Trade war teuer, weil es war, glaube ich, ein Second-Round-Pick. Nächstes Jahr der First, oder?
Ja.
War, glaube ich, auch drin. Also man muss echt überlegen, so, das
für hat drei, einiges
gekostet. Für drei Spots von 5 auf 2 nur hoch. Also ich meine, ganz oben sind die Picks dann noch mehr wert. Deswegen denkt man, okay, 3 Slots sind nicht so viel wert, aber oben im Draft ist es schon sehr, sehr viel wert. Trotzdem denkt man, okay, war vielleicht ein bisschen too much, aber da gebe ich dir recht, das könnte sich im Nachhinein noch big time auszahlen. Gerade selbst wenn er nur der Spieler wird, den wir nur in Anführungszeichen, den wir bei Colorado gesehen haben. Aber das wird jemand sein, der Name, der neue Name, der, also das ist Face of the Franchise. So.
Ja.
Das ist dann vielleicht nicht mehr Trevor Lawrence, das ist kein Trayvon Walker oder sonstige Spieler, und auch nicht ein Brian Thomas Jr., das ist dann Travis Hunter. So, und wenn du die Jaguars einfach nur als Franchise anfassbarer machst und einfach mal ein bisschen attraktiver für Fans machst, hat es sich schon gelohnt. Also auf der Seite muss man das ja auch schon mal sehen, ne?
So. Genau.
Dann hat es sich auch schon gelohnt. Also ich bin gespannt. Du hast dir reingestellt, willst du über einen Spieler noch reden, Jackson Dart.
Ja, das war eine Frage.
Let's go.
Die wurde gestellt, die musste ich unbedingt auch noch
reinstellen. Ach, von einem BSUler? Von einem Studenten oder was?
Von einem Studenten.
Let's go.
Und es war Jackson Dart. Ob es jemals so gegeben hat, dass er ausgebuht wurde bei der Combine, ob das ein normaler Zufall ist oder ob das ein einzelner Zufall war. Und jetzt ist er First-Round-Pick geworden. Weil er hatte halt einen Wurf, der war bodenlos schlecht, den hat er einfach falsch gemacht. Leute, wenn du dich so drehen willst, nach links gehst und dann jetzt auf einmal nach rechts werfen willst und das wird von dir gefragt, ob du es tun kannst, du machst es dann mal vor, hast es noch nie probiert und dann passiert sowas mal, den war ja komplett in den Boden geworfen. Mhm. Wir wissen ja den Kontext nicht. Aber angeblich hat er halt nicht einen guten Combine gehabt, Leute haben ihn ausgebuht. Ich glaube, das passiert öfters mal, wenn man einfach sagt, ey, Junge, du hast nicht einen guten Tag erwischt heute. Egal. Zeig uns Pro Day, zeig uns alles andere. Jackson Dart hat bei Ole Miss gut abgeliefert. Mal schauen, was er bei den Giants kann. Also er muss jetzt nicht direkt reingehen und spielen. Er kann mal ein bisschen warten, kann von Russ lernen, kann von James ein bisschen lernen. Die Crab Legs kann er ein bisschen essen mit ihm.
Ich wollte gerade sagen.
Aber cool für Jackson, und die Giants haben auch für mich gute Moves gemacht. Die waren nicht zu hektisch und wollten Quarterback an 3 nehmen. Die haben auch gesagt, nee, wir nehmen Abdul Kader, und der Typ wird so geisteskrank.
Nicht nur der Typ. Red mal über D-Line. Der Pass Rush? Du hast Brian Burns, Dexter Lawrence, Abdul Kader, Kayvon Thibodeau ist die 50 Option. Haben sie auch gezogen, muss man ja darüber. Ey, du hast 4 Pass Rusher und Kayvon Thibodeau war ja auch nicht unbedingt scheiße. Ja, okay, viele reden darüber, die mussten Abdul Kader nehmen wegen Kayvon Thibodeau, bla bla bla. Aber du hast 4 absurde Pass Rusher jetzt, die vorne drin sind, die rotational sind, wo du sagst, ey, dann geht er mal wieder rein, dann geht er mal kurz wieder raus. So, die sind alle frisch und ey, die werden die gegnerischen Quarterbacks jagen.
Das wird so irre.
Das wird da, crazy.
Also wenn die so reinhauen, boah, ich wäre da ungern ein Offensive Lineman. Stell dir vor,
das ist Alter. Ja, ist absurd.
Okay, jetzt, du bist ein Gordon, du hast die ganze Zeit Dexter Lawrence genau vor dir. Der haut dir eine rein, jedes Mal. Spielst ein gutes Spiel und auf einmal machen wir einen Twist. Ah ja, jetzt habe ich mal Kayvon in der Fresse. Ja, ja, Abdul Kader ist jetzt halt hier.
Und einmal kommt Brian Burns um die Ecke.
Brian Burns kommt dann auch noch. Okay. Oh mein Gott.
Das ist
schon ein Albtraum.
Das wird krass. Also ich bin auch mal gespannt, was Jackson Dart macht. Aber ich glaube, für ihn eigentlich eine ganz coole Situation. Weil er, wie du schon gesagt hast, der kann halt hinter Quarterbacks sitzen, die schon bewiesen haben, die erstmal starten werden. Also es war ja nicht ohne Grund, warum die Giants Wilson und auch Jameis Winston geholt haben. Und auf diesen Tommy DeVito ist auch noch da. Also
ja,
der hat jetzt gar keinen Urge, dass er irgendwie da reingeworfen werden muss oder so.
DeVito.
Deswegen, also ich bin mal gespannt.
Ja. Ich bin auch gespannt. Also das wird eine interessante Situation. Wir haben beide jeweils 3 Spieler ausgesucht, die nach dem Draft in der besten Situation für Erfolg sind. Das machen wir gleich, weil ich will noch eine kleine News erwähnen. Das ist eher so eine Fun Fact, da könnten wir auch so
okay ein
bisschen reingehen. Und es war über die University of Alabama. Mm. Im Transfer Portal hast du ja eine gewisse Zeit, wo du rein und rausgehen kannst. Und das Transfer Portal ist jetzt geschlossen. Das heißt nicht, dass du nicht mehr raustransfern kannst, sondern du kannst dann erst wieder nach dem Sommersemester oder so transferieren. Also du hast jetzt halt quasi es geschlossen, dass du jetzt nicht direkt abhauen kannst und für ein neues Team spielen kannst. Aber Alabama hatte keinen einzelnen Transfer in diesem Transfer-Window.
Mhm.
Und was Coach DeBoer jetzt mit der Kultur da machen will, einfach, grass isn't always greener. Du kannst von uns weggehen, guck, was mit dir passiert ist. Er ist weggegangen, guck, was mit ihm passiert ist. So eine Mentalität halt quasi.
Mhm. Also dreht im Prinzip den Sinn des Transfer-Portals um und sagt, ey Leute, wenn ihr geht, ist es wahrscheinlich schlechter für euch.
Genau.
So, als wenn ihr bleiben würdet und einfach diese Competition annehmt, den wir hier bauen. Das finde ich auch.
Und das erinnert mich sehr viel an früher Nick Saban-Zeiten, wo er gesagt hat, Leute, ihr könnt Geld umgeschmissen werden. Das ist ja jetzt kein Geheimnis, dass es schon vor den NIL-Zeiten passiert ist. Aber am Ende des Tages, ihr geht zur University of Alabama und jedes Jahr könnt ihr euch anschauen, wie viele von unseren Leuten gedraftet werden. Mhm. Und dann kriegt ihr noch mehr Kohle. Wartet doch ein Jahr oder zwei, bildet euch aus, auch eine der besten Footballschulen, die es gibt, wahrscheinlich eine der besten Teams, also wir reden Pro-Teams und Amateur und allem, wahrscheinlich eines der besten Teams auf der ganzen Welt. Einfach von Organisation her. Du bist da jetzt schon drin. Wenn du woanders hingehen willst, weil es Familie ist, weil es andere Gründe gibt, wir sind dir nicht böse. Aber wenn du wirklich sagst, du willst den allerbesten Stand der Dinge haben und deine Football-Karriere zum nächsten Level bringen, University of Alabama zeigt es allen, dass das die Schule ist dafür. Und ich glaube, das ist auch DeBoers Taktik ein bisschen, mhm, dass er einfach sagt, nee, bleibt hier. Guck, wir haben Jihad Campbell, der in der ersten Runde gegangen ist. Wir hatten Tyler Booker, der in der ersten Runde gegangen ist. Wir produzieren First-Round-Talent jedes einzelne Jahr. Jalen Milroe ist gedraftet worden und etliche andere Spieler.
Nicht nur in der ersten Runde, sondern du musst überlegen, wie viel in den 7 Runden aus Alabama gedraftet wurden. Also die sind ja, ich weiß gerade die Zahlen nicht, aber die sind ja safe oben mit dabei, was Schulen angeht.
Und das 100%. Ist geil, wenn du das halt jetzt halt wieder auf Oldschool Nick Saban, wir rekrutieren Spieler wegen dem nächsten Schritt, mhm, anstatt nur wegen dem Geld, das du jetzt kriegst. Also ich fand das persönlich cool, muss ich sagen.
Ich find's auch mega nice. Aber was ich auch geil finde, sind ein paar coole Spieler, die zu richtig guten Situationen gegangen sind. Du hast es gerade angeteased. Ja. Lass uns reingehen. Wir haben beide 3 Spieler aufgeschrieben, wo wir einen kleinen Case für machen wollen, warum sie in ihrer ersten Saison schon durchdrehen können und warum sie in einer geilen Position sind, abzuliefern. Ich fange einfach mal an. Ich habe, als wir diese Rubrik in unser Transcript, in unser Ablauf hier reingeschrieben haben, war ohne Witz, ich habe nicht mal drüber nachgedacht. Das Erste, was mir in meinen Kopf gekommen ist, der erste Name, wirklich der allererste Name, war nicht mal ein First-Round-Pick. So, er ist gefallen im Draft, weil andere, es gab vielleicht auch andere Needs, so positional-wise und so weiter. Aber der Spieler ist crazy. Ich rede von Luther Burden III. 2. Runde, Chicago Bears snacken ihn. Generell, die Bears Offense sieht crazy aus jetzt. Crazy. Ey, pass auf, du nimmst mit dem 10th Overall Pick Colston Loveland, wo alle schon gedacht haben, du nimmst nicht Tyler Warren. Ja, shit, dann nehmen sie halt Colston Loveland. Das war ja mehr der Receiving Tight End im Vergleich zu dann Tyler Warren, der zu den Colts gegangen ist, an Nummer 14. Heißt, die haben den First Round Tight End in Colston Loveland. Du hast Romo Dunze letztes Jahr genommen. Du hast Caleb Williams First Overall letztes Jahr genommen Quarterback. Du hast DJ Moore noch da rumlaufen. Jetzt ist so ein Luther Burden, der im Endeffekt, wenn du Colston Loveland noch mitziehst und du hast immer noch einen Tight End Chicago,
Kokema,
hast du auch noch. So, überleg mal, was da alles rumläuft.
Und dann die O-Line, die haben ja die ganze Interior gebieft nochmal.
Ich wollte sagen, die haben ja mit Trades, du hast Jackson von den Rams geholt und so weiter. Du hast ja
Jonah Dahlman.
Du hast so viel in der Offseason noch mit deiner Offensive Line gemacht. Ganz ehrlich,
das Roster schaut geil aus.
Du solltest jetzt mal mit Björn den gleichen Deal. Das wäre mein Vorschlag. Weil dann würdest du die Karte safe wieder zurückbekommen. Also ich würde gerade das gleiche nochmal in diesen Pot werfen. Ey, shit. Die Bears sehen verdammt nice aus. Und Luther Burden ist nicht der erste Wide Receiver, er ist nicht der zweite, er ist der dritte Wide Receiver und wahrscheinlich hinter Loveland nicht mal die 4. Anspielstation. So, und kann so ein bisschen dieser Joker sein, den im Prinzip, er kann so ein bisschen der Debo Samuel sein, der Situational Guy für die Chicago Bears. Er kann mal im Backfield, er kann mal die Chicago Bears, Luther Burden ist nice. Und ich glaube, für Luther Burden gab es keinen besseren Spot in der NFL. Auch nicht, er ist in der zweiten Runde gegangen, hat vielleicht dadurch das beste Money und ist nicht First Round Money und so weiter. Aber von der Position her, von dem Team her, hat Luther Burden das Beste bekommen, was wahrscheinlich er hätte bekommen können.
Was diese Offense dann wird. Es war geil, weil es gab direkt einen Spielzug, wo Colston Loveland die genau gleiche Route gelaufen ist wie Amon Ra, wo er quasi eine Stickroute hat. Er soll einfach so, 4 bis 7 Yards kannst du so eine Stickroute laufen, soll sich einfach dann umdrehen und zurück zum Quarterback gehen. Also du rennst halt quasi in so einem halben P. Aber dann machst du eine Pirouette draus und gehst dann tief. Und beide Male waren es Touchdowns. Also die haben die genau gleichen Spielzüge nebeneinander gemacht. Und das ist das System von Ben Johnson, das er ja haben will. Er will Mismatches kreieren mit Movements, mit, du hast Dual Tight End, du wirst einen Receiving Tight End haben, aber du wirst auch einen Big Guy, der blocken kann. Aber dann der Big Guy, der blocken kann, kann dann auch noch den Ball fangen. es war erst ein bisschen verwundert, weil ich mag Tyler Warren auch. Ich glaube, der ist ein richtig geiles Prospect. Aber für was das Personal jetzt schon hat in Chicago, hat Loveland mehr Sinn gemacht. Und jetzt hast du auf einmal Luther Burden. Alle Augen werden eh auf DJ crazy. Moore sein.
Deswegen,
dann Romo Dunze auf der anderen Seite. Erst wie... also es war Tim Patrick letztes Jahr bei denen und das Jahr vorher. Ich habe mit ihm auch gespielt. Josh Reynolds.
Ach so, okay. Ich dachte gerade, du meinst Tim Patrick.
Er ist ein Big Guy, den kannst du anwerfen, sichere Hände, ja. Alles. Und dein Slot Guy, dein Amon Ra, kann Luther Burden werden.
Mhm.
Ey, geile, die optimale Situation.
Deswegen, also
optimale.
Luther Burden, wir haben es gesagt, der wird durchdrehen. Falls ihr Fantasy Football spielt, ist es auf jeden Fall irgendwann ein Pick wert. Vielleicht nicht erste, zweite Runde, ihr müsst nicht durchdrehen, aber irgendwann später, wenn ihr sagt, ich möchte irgendwie noch einen Rookie ein bisschen mit experimentieren, Luther Burden ist your guy. Okay, Dominik, shoot.
Ich gehe, und das wird alle meine Kumpels, die Fans von diesem Team sind, richtig freuen. Weil ich habe nicht nur einen, sondern zwei Spieler, die zu diesem Team gegangen sind.
Ich sehe es gerade erst, stimmt.
Und für mich hat dieses Team
dann mach beide.
Den besten Draft gehabt. Also ich bin die Frage vorher umgangen, aber für mich ist dieses Team, hey, hab den Draft in meinen Augen in Anführungszeichen gewonnen.
Mhm.
Und das sind die Pittsburgh Steelers.
Mhm. Okay.
Du weißt noch nicht, wer dein Quarterback ist. Das ist die einzige Frage.
Die Steelers sind nice, aber du hast keinen Quarterback.
Das ist die einzige Frage. Ist Mason Rudolph der Typ oder sagst du einfach, ey Aaron, bitte, 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 komm
wir geben,
zu uns.
Wir geben dir auch ein bisschen mehr vielleicht.
Weil, wenn du es dir jetzt anschaust, du, oder die Steelers gehen zurück zu Kenny Pickett, nachdem er gecuttet wird.
Also das wäre crazy. Okay, welche? Okay. Was sind deine beiden Spieler? Shoot, ich möchte wissen.
Ich gehe erst mit meinem Running Back, den ich liebe. Der hat auch in Schwarz-Gold schon gespielt im College.
Mm.
Caleb Johnson. Der geht in so eine optimal gute Lage raus. Er wird der Nummer 1 Back sein. Jalen Warren ist dein Pass-Catching-Back. Aber Caleb Johnson für weniger Geld, wahrscheinlich die gleiche Produktion, vielleicht noch besser als Najee Harris. Der geht rein. Bruder, ich werde in den Fantasy draften, das sage ich dir jetzt schon.
Vielleicht werde ich ihn draften.
Nee. Ich drafte ihn in der ersten Runde.
Nein. Ey, das kannst du nicht machen. Nee. Oh Gott, das wäre crazy.
Aber ich bin jetzt schon der Meinung, dass wenn du einen Rookie Running Back draften willst und haben willst in Fantasy, ist es Ashton Jeanty Nummer 1 und dann Caleb Johnson Nummer 2.
Okay.
Ich bin da so der optimalen Meinung. Ich glaube, der Typ wird durchdrehen und dann haben sie eine Runde später, was für mich bodenlos ist, dass er zur vierten Runde gefallen ist, Jack Sawyer, Kapitän von National Champion The Ohio State University.
Yes, sir.
Ein geiler Pass-Rusher, ein Big Body, jemand, der reinkommen kann mit Highsmith, TJ Watt und dieser geisteskranken D-Line mit Hayward auch noch. Der Typ wird nice. Der hat die richtigen Leute um sich, die ihm es beibringen können. Die sagen quasi, unsere D-Line wird nicht so vorgeführt, wie es in den Playoffs wurde mit Derrick Henry und Co., weil die haben dann auch noch Harmon in der ersten Runde gedraftet.
Ja, Mann.
Eine richtig traurige Geschichte. Oh. Traurig, aber dann halt mit nicht so Fairy-Tale-Ending, aber halt so ein Feel-Good.
Inspirierend.
Mhm. Quasi, er wurde gedraftet in der ersten Runde, ist dann von seiner Draft-Party rüber ins Krankenhaus, wo seine Mutter auf Life-Support quasi
ich glaub,
war.
Sie hat einen Schlaganfall vorher oder sowas, ne?
Ich weiß die genaue Situation nicht, aber sie war auf Life-Support und konnte ihr noch sagen, also wirklich. Eins der allerletzten Gespräche war halt, ich wurde gedraftet in der ersten Runde, Mama.
Das ist crazy. Boah, ich kriege Gänsehaut. Das ist so krass.
Und einfach, wir waren ja nicht da, aber ich kann mir vorstellen, das waren dann, du siehst in den schrecklichsten Zeiten, dass dein Kind.
Ich hab legit Gänsehaut gerade. Guck, ich habe legit Gänsehaut.
Ich auch, aber du, ich werde gleich emotional. Die letzten Worte, die du wahrscheinlich gehört hast, ist, dass dein Kindheitsträume in Erfüllung gegangen sind. Und dann ist sie leider verstorben und wir trauern mit ihm und seiner Familie natürlich mit. Aber hey, das ist das ist schon eine feel good, eine inspirierende Story und so.
Das kann für ihn ja jetzt auch, also klar, am Anfang
ist alles Football alles ist gerade egal bei aber ihm, aber...
Ich glaube, das kann für ihn auch so ein bisschen Fuel to the Fire sein, so. Ja. Wo er sagt so, ey, ich spiele jetzt in der National Football League für die Pittsburgh Steelers, für meine verstorbene Mutter und gebe nochmal 110% mehr. Ja. Und deswegen, Steelers, um darauf zurückzukommen, ich glaube, man kann keinen irgendwie Cut machen, der irgendwie besser ist, Gehe ich auf jeden Fall mit. Ich habe einen anderen Running Back, wo ich sage, klar, es ist jetzt nicht so flashy, analytisch, wo ich sage, dritte Runde oder fünfte Runde Steel, so weiter und so fort. Ich weiß jetzt sofort, Caleb Johnson hat so vorher schon gecallt, dass er deiner Meinung nach die beste Laufbahn in der NFL haben wird von allen Running Backs, die gepickt werden. So. Deswegen, ich bin mal gespannt, was Caleb Johnson bei den Steelers macht. Aber für mich, ein anderer Running Back, den ich gerne bei den Broncos gesehen hätte auch. Aber Broncos haben sie an 20 nicht genommen, sondern an 22 ist er gegangen zu den LA Chargers. Und Morgan Hampton, North Carolina. Und man kann das gleiche Argument machen für ihn, was du gerade bei Caleb Johnson bei den Pittsburgh Steelers gesagt hast. Weil die LA Chargers haben im Endeffekt alles vorher, die letzten ein, zwei Jahre, gemacht, um ein geiles Run-System aufzubauen mit Offensive Line. Guck dir Joe Ord an und die ganzen Leute, die da rumlaufen in der Offensive Line. Du läufst wirklich hinter einfach irgendwelchen Riesen her, so, und bist eigentlich die ersten drei, vier Jahre wahrscheinlich untouchable, so. Und dann hast du einen Omarion Hampton, der nicht unbedingt kontaktscheu ist, der eine Bowlingkugel ist, der da durchlaufen kann, und ich finde den Fit für ihn auch brutal, ähnlich was du bei Caleb Johnson gesagt hast, es passt irgendwie alles drumherum, du hast, und die Chargers haben sogar noch einen Quarterback mit Justin Herbert, was jetzt die Steelers noch nicht hatten, so. Deswegen, also meiner Meinung nach hast du da alles richtig. Klar, du hast jetzt einen Najee Harris, der zu den Chargers gegangen ist, auf einem Einjahresdeal. Aber ich finde es ganz geil, weil er ist so ein ähnlicher Buddy-Type, kann von Najee Harris wahrscheinlich auch ein bisschen lernen, sich abgucken und dann in seinem zweiten Jahr, also 2026, noch mehr abliefern und kriegt dann diese absolute Starting-Role, wird dieser Three-Down-Back, der sein soll, weil die Chargers haben ja nicht in der ersten Runde genommen, damit er irgendwie irgendwelche Raps teilt oder so. Dann bist du ja kein Running Back und sagst dann, ja, hier, du bist ein Spieler so.
Genau.
Deswegen wird er ja darauf hinauslaufen, dass Hampton dann der Nummer-1-Guy wird. Aber in der ersten Saison kann er sogar noch ein bisschen lernen, hat noch so einen Buddy, der Ahnung hat und der ihm das so ein bisschen zeigen kann. Deswegen, ich finde, Hampton ist auch in einer geilen Position. Soll ich mit meinem Nummer-3-Guy weitermachen oder willst du weitermachen?
Geh weiter.
Alright. Den nächsten Spieler hatte Björn in seinem Mock-Draft richtig. Der hatte richtig projected an Nummer 8 zu den Panthers. Und ich rede über den ersten Wide Receiver, der von Bord gegangen ist. Tetsuroa McMillan, T-Mac, von Arizona. Erste Runde zu den Panthers, 8th overall. Und ich finde es geil, aus folgenden Gründen. Er hat einen Quarterback, er kommt in Positionen, wo er automatisch the guy ist. So, er ist automatisch der Nummer 1 Wide Receiver für die Panthers. Direkt, boom. Er ist einfach the guy. Du hast keinen anderen Spieler, der irgendwie diese Art Spot challengen kann. Er ist dieser Go-Get-Guy. Wir müssen ja nicht nochmal genau sagen, was er alles machen kann und was er für ein Typ ist. Aber er wird der Wide Receiver One sein.
Yep.
Und gleichzeitig hast du einen guten Quarterback. Du hast ein Team, was Upside hat, sag ich mal, was viele Dinge richtig gemacht hat jetzt in der Offseason und mit ihren ganzen Signings. Du hast jetzt einen Renfro gesigned, auch noch vor irgendwie zwei Tagen oder gestern sogar. Haben die Panthers ja noch Hunter Renfro gesigned, ehemaliger Pro-Bowler von den Las Vegas Raiders. Dann hast du noch andere Veterans. Du hast Xavier Legette auch noch in dem Team, der letztes Jahr der First-Round-Pick war. So. Heißt, du hast viele Pieces, die, ja, sag ich mal, für dich, für ihn dann im Sinne gut sind und die ihm helfen können. Aber was das Geilste für ihn ist, er ist unquestioned Wide Receiver One. Er wird die Targets kriegen, er wird die Möglichkeiten kriegen, sich zu beweisen. Ob er das machen kann, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber für ihn, er weiß, er geht zu den Panthers und wird gefüttert.
Ja, und er hat die teuerste O-Line.
Stimmt. Und er hat die
95 Millionen.
Muss nicht unbedingt also.
Aber die bauen jetzt halt richtig um Bryce Young herum. Ich mag das sehr. Die zweite Wende, also quasi das NFL-Deutschland-Spiel hat es ja gestartet.
Muss man sagen. Darauf ist es, ja.
Der junge Bré kam nach Deutschland, hat einen Döner gegessen,
das haben wir ja gesehen.
Ey, der hat einen Döner gegessen und dann auf einmal Weiterentwicklung, okay? Ja, ich mache jetzt direkt Werbung
Döner, für Döner. Döner macht nicht schöner, Döner macht besser.
Ey. Döner macht Bryce Young zum Super Bowl-Sieger 2029. Nee, aber ich gebe dir recht.
Das müssen wir klippen dann, wenn es soweit ist.
Es war der Döner,
ja.
Kannst du nicht anders überzeugen.
Aber
ich bin Verschwörungstheoretiker
auch,
jetzt.
Aber du bist auch der Meinung, T-Mac, Panthers, passt.
Ich mag T-Mac sehr. Fits. Die Draft-Comp war ja immer AJ Green und sowas. Bruder, der hat genauso große Hände wie die Andre Hopkins. Warum ist das nicht die Draft-Comp?
Mike Evans.
Er hat größere Hände als...
Ja, aber ich meine, von seinem...
Ja, Aber ich rede einfach nur, warum ist T-Mac so gut? Weil er so stark ist an dem Kontakt, wo der Ball ist. Yep. Er kann einfach alles fangen, weil seine Hände so riesig sind
und die Arme
wie
so lang.
DeAndre Hopkins.
Der Radius ist auch crazy.
Du kannst den Ball irgendwo hinwerfen, innerhalb seinem Raum, wo er sich bewegen kann, und er fängt das Ding. Also, ich mag das sehr für Bryce Young, ich mag das sehr für die Carolina Panthers Organisation. Und die bauen sich langsam auf. Defensiv sind sie auch gut aufgestellt schon, aber T-Mac zu den Panthers mag ich sehr. Und dann, ich wollte zwei reinschreiben, aber beide spielen die gleiche Position. Ich mach mal beide. Ich fange erst an mit Will Campbell zu den New England Patriots. Weil als er da so emotional war, bei seinem Interview, direkt nachdem er gedraftet wurde, er war emotional, du hast dich einfach gefreut für ihn. Ob du Patriots-Fan warst oder nicht, du hast dich einfach gefreut. Der hat instant den Respekt von jedem einzelnen Mitspieler gekriegt. Yes, er wurde über Drake May gefragt, hey, bist du bereit, ihn beschützen? Und er kommt einfach eiskalt, Tränen in den Augen, und du weißt, dass er es gemeint hat. I'm ready to die for that man.
Oh, Gänsehaut, Björn. Björn würde direkt sagen, Gänsehaut, Leute.
Ey, Country-Akzent auch noch oben drauf.
Ja, ja.
Der Typ wird so geisteskrank geil sein. Ich habe richtig Bock, einfach die Pancake-Highlights von Will Campbell zu sehen. Aber dann auch Tyler Booker von den Dallas Cowboys, Alabama. Guard ist immer schwierig. Du weißt, ein Guard ist normalerweise safer, ist leichter zu spielen als ein Tackle. Tackle ist ja die übelst schwierigste Position, weil du gegen kranke Athleten die ganze Zeit antreten musst. Interior ein bisschen mehr gegen die Dickeren und so. Aber erst hast du...
Fat-Shaming hier im Podcast.
Nee, ich meine einfach von Bodytype.
Ich weiß. War ein Spaß.
Tyler Booker wird gedraftet, Micah Parsons, man sieht die Reaktion und er denkt sich, Alter, Mann, was haben wir getan? Er dachte, er kriegt hier eine offensive Weapon oder sowas. Und dann haben die natürlich, Jerry hat es wahrscheinlich eingefädelt, direkt ein Live-Interview gemacht, so 20 Minuten nachdem er gepickt wurde, mit Tyler Booker. Und er sagt, er wird halt dann gefragt, und Micah ist dann auch so ein bisschen halt auf der Couch, okay, was hat der Rookie jetzt zu sagen quasi.
Stimmt, der hat auch einen Livestream gemacht.
Und wird dann gefragt, ja, nee, was ist deine Motivation dazu und so weiter, was ist dein Edge? Und Tyler Booker sagt dann, ja, nee, hey, wenn ich jetzt halt jeden Tag da antrete und ich sehe, dass mein gegenübender Spieler so eine Liebe für den Football hat, ich will, dass er diese Liebe verliert, wenn er gegen mich ankämpft. Jedes einzige Mal will ich ihn erinnern, dass, ey, du bist nicht der Typ, sondern du spielst gegen Tyler Booker und das Lieben für diesen Sport verlierst du wegen mir. Digga, Gänsehaut.
I like it.
Micah Parsons war fired up, weil jetzt will ich unbedingt, dass vielleicht die Cowboys so einen Hard Knocks kriegen, weil du weißt genau, das allererste, das passieren wird, ist, Micah Parsons wird auf der Außenseite da sein. Du hast jetzt seine Full Pads, das erste Full Pad Training. Er wird einen Twist haben, dass er dann gegen Tyler Booker 1 gegen 1. Weil Eisen gegen Eisen schärft ja quasi nur.
Yes, sir.
Wenn Tyler Booker wirklich diese Katze ist und dann Micah Parsons direkt gegen ihn 1 gegen 1 so fördert, ey, das
kann
wird,
ich auch sehen.
Das
ja.
wird geil. Aber viele Cowboys-Fans haben ja diesen Pick nicht gemocht. Ja, muss man sagen.
Aber da kommt doch dazu, diese ganze Storyline von du nimmst einen Guard an Nummer 12, welche ganzen Spieler noch da waren, was du noch brauchtest, auch außer Offensive Line. Also, man versteht schon so ein bisschen, wo die Fans herkommen, finde ich.
Verstehe ich, aber ich sag's so.
Da gehe ich mit.
Was war der Erfolg von Dak Prescott und den Cowboys vor ein paar Jahren?
Was war der Erfolg generell von den Cowboys? Die Offensive Line.
Offensive
Line. Das war ja nicht nur jetzt Prescotts Zeiten, sondern es war ja, also immer. Generell, Cowboys war Offensive Line und Running Game. So, das ist ja immer, guck dir den Smith an, guck dir den Elliott an. So, das war ja immer, du hattest einen sehr guten Running Back mit einer sehr, sehr geilen Offensive Line und einen Quarterback, der den Ball verteilen kann.
Genau.
Romo war doch das Gleiche. Du hattest Romo mit, okay, du hattest noch einen Witten oder so. Klar, brutaler Tight End, brutaler Quarterback. Aber es war ja immer schon das Bread and Butter war Offensive Line.
Und die gehen da einfach jetzt 100%. Zurück. Die bauen sich das auf. Und die Dallas Cowboys, fand ich, mochte den Pick auch jetzt mehr, weil ich einfach die Mentalität von Tyler Booker gehört habe und ich dachte, oh shit, ey, den will ich nicht antreten. Aber ich feiere das. Ich sag einfach, wenn die Cowboys jetzt der Typ wieder die O-Liner mitbringt, weil wenn ich jetzt ein O-Liner bin, denke ich mir, ey, shit, dieser Rookie hat die Mentalität. Ich muss mal jetzt wieder ein bisschen Gas geben und so. Ja. Jerry wird sehr oft unnötig gehatet, weil natürlich, du hast das Stern auf den Helm. Aber warte mal ab. Also die Cowboys, keiner hat ja irgendeine Erwartung von denen jetzt gerade. Warte mal ab, wenn die gesund bleiben, gesund wieder zurückkommen.
Schaffen sie es in die Playoffs, um das erste Spiel wieder zu verlieren?
Nee, wer weiß. Ich sag nichts. Aber ich mag den Pick sehr, sehr umstritten von den Cowboys-Fans und so weiter. Ich hasse das auch immer. Ich mache jetzt wieder eine NBA-Reference hier. Aber kennt ihr das? Jemand wird gedraftet, du hast keine Ahnung, wer er ist, und dann auf einmal ist dein Tag ruiniert, Fans zerstören ihren TV und so weiter und so fort. Du weißt, was ich meine.
Ja, klar.
Ich erinnere mich immer, als die New York Knicks damals Kristaps Porzingis gedraftet haben, an Stelle 3, glaube ich, war es. 3 oder 7, irgendwo dazwischen. Er ist halt ein Typ, ich glaube, es ist Litauer, aber...
Ich glaube auch.
Ich muss mal nachschauen, warte.
Ist ja egal, auf jeden Fall nicht amerikanisch. Ist irgendwie Litauen oder irgendwas in der Richtung auf jeden Fall.
Lettischer, ja.
Ja, also, ja.
Lettland. Er wird gepickt und du hast diesen typischen New York Accent, der vor der Kamera steht, gehofft, dass die irgendjemand anderen draften und die sagen, who the fuck is Tingus Pingus?
Tingus Pingus.
Digga. Stark. Und dann Jahre später wird halt Porzingis zum All-Star, übelst geiler Spieler, ist jetzt bei den Celtics, wird wahrscheinlich Back-to-Back NBA-Champion.
Das gleiche gibt es auch in der National Football. Ich hab vor dem NFL-Draft habe ich noch Videos gesehen, wie freaking Buffalo Bills-Fans, als Josh Allen dann 5 gepickt wurde, alle nur so, oh, come on, who? Dann auf einmal drehen die komplett durch. Und ich habe mir auch gedacht, so, ja, Leute, man kann vielleicht irgendwas haten, man kann irgendwas geil finden. Ey, viele Fans finden auch manche Picks zu gut, die dann gar nicht geil werden. Und andersrum ja auch. Manche Fans drehen durch und sagen, was ist das für ein scheiß Draftpick? Und dann auf einmal wird dann aus. Also, Leute, egal wie euch
das
fühlt.
Aber dann das Umgekehrte, wir machen es auf eine positive Note. Die Packers-Fans, die waren erstens geil, geile Stimmung die ganze Zeit.
Und du hast einen Wide Receiver.
First time seit 2002, die ganze Crowd, ah, let's go, Wide Receiver, ah, let's go. Ja. Und dann so von Matthew besser, Golden,
besser. Ja.
Alles sind durchgedreht, Heiltown war crazy.
Ich bin noch schon was. Also Leute, ich wollte nur gerade eben noch sagen, egal wie ihr euch gerade fühlt, ob ihr denkt, euer Team hat abgeliefert im Draft, ob ihr denkt, euer Team hat nicht abgeliefert im Draft, lass es mich auch sagen, es kann immer noch alles passieren. Yeah. Also, es ist noch nichts passiert. Die müssen erstmal ins Training Camp, die müssen erstmal ihre Preseason spielen. Und dann können wir mal ein bisschen gucken, wie die Leute so abliefern. Aber, ey, das war die vorletzte Folge der Sommerhälfte, sag ich mal. Die zweite Staffel fängt ja eigentlich erst offiziell für die zweite College Football Season an. Also, deswegen sind wir noch nicht in der zweiten Staffel. Aber die vorletzte Folge vor der Sommerpause. Nächste Woche gehen wir nochmal rein. Spontane Idee, machen wir eine Q&A-Session. Können wir machen. Wir machen beide mal eine Story. Ja. Könnt ihr mal ein paar Fragen stellen? Generell zu nächstes Jahr College Football, zu generell Draft, alle Fragen, die ihr möglich habt. Dann, ich glaube, das ist ganz geil. Dann machen wir so eine Q&A-Session, mit der wir abschließen in die Sommerfolge. Und das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wie immer hat Dominik Eber die letzten Worte.
Class is dismissed.